Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, ich darf Sie zu einer weiteren Ausgabe Hot Topics aus der Gastroenterologie zum Gastrogeplauder begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer. Ich darf ja der Gesellschaft als Präsident vorstehen und wir sind gerade hier physisch in Leipzig bei unserem Jahreskongress der Viszeralmedizin und ich habe mir den Thomas Säuferlein geschnappt. Thomas, erstmal willkommen, dass wir kurzfristig hier plaudern können.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
So, warum habe ich mir den Thomas geschnappt? Weil im New England Journal of Medicine gestern online gegangen ist eine Studie, die schon vorher präsent war. Thomas, auf dem ASCO, glaube ich, schon vorgestellt wurde. Ja. Eine, finde ich, ziemlich spannende Studie, der Alaska Trial mit Doppel-C. Titel und Botschaft für mich als einfach denkenden Menschen: Aspirin bei einer ausgewählten Gruppe von Patienten mit kolorektalen Karzinomen, wenn das Karzinom behandelt wurde, ist ab heute Pflicht. Ist das richtig?
Ja, also wir haben ja diesen ASCO zwei ganz spannende Studien zur adjuvanten Therapie gesehen, die beide, glaube ich, das Practice-Changing sein werden. Und eine davon ist die Alaska-Studie, die zum ersten Mal zeigen konnte, in welcher Gruppe Aspirin als adjuvantes Medikament zusätzlich zur Chemotherapie oder auch ohne Chemotherapie in den Gruppen genommen, tatsächlich das rezidivfreie Überleben verbessert. Und diese Gruppe ist die Gruppe der Patientinnen und Patienten mit einer in dem Fall somatischen PI3-Kinase-Mutation. Interessant deswegen, weil früher es gab Vorstudien, und zwar eine Reihe von Vorstudien, die teilweise nur Hotspot-Mutationen in zwei Schwerpunkten, das ist Exon 9 und Exon 20, betrachtet haben. Und die haben das separiert. Die haben die Gruppe A ist diese Gruppe mit den Hotspot-Mutationen. Die Gruppe B ist die Gruppe mit jeglichen somatischen Mutationen, auch in P3-Kinase R1 und auch in P10, also in P3-Kinase assoziierten Signalwegen. Beides schön untersucht in Skandinavien an 33 Krankenhäusern. Prospektiv in einem sehr großen Rahmen, 626 Patienten sind randomisiert worden. Wenn man jetzt fragt, wie viel sind das denn? Ist das denn eine relevante Gruppe? Ja, dadurch, dass die sozusagen diese beiden Gruppen berücksichtigen, die mit den Hotspot-Mutationen, die ist ungefähr 17%, aber die andere Gruppe ist fast noch größer, sind 37% unserer Patienten in der Adjuvanz, die tatsächlich dieses Merkmal tragen.
Okay, Thomas, nochmal einen Schritt zurück, vielleicht jetzt auch für unsere Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung, die jetzt nicht jeden Tag Dickdarmkrebs behandeln. Welche Patienten wurden hier in dieser skandinavischen Studie untersucht? Das wäre jetzt die erste Frage. Also welche Stadien, nach welchen Therapien haben die Adjuvanttherapie gekriegt? Ja, nein. Was waren das für Patienten?
Also im Prinzip beim Kolonkarzinom waren es alle Patienten im Stadium 2 und 3, die resiziert sind und die entweder bei Stadium 2 keine adjuvante Therapie oder nur wenige adjuvante Therapie bekommen haben, im Stadium 3 fast alle. Und beim Rektumkarzinom war es tatsächlich Stadium 1 bis 3, also praktisch das ganze gängige Spektrum, inklusive der Patientinnen und Patienten, die eine neoadjuvante Therapie bekommen haben.
Okay, so und dann hast du jetzt eben schon von Mutationen gesprochen. Jetzt auch nochmal, welche somatischen Mutationen haben die untersucht und was steht pathophysiologisch eigentlich dahinter, hinter diesen Mutationen?
Also P3-Kinase ist eine der gängigen Mutationen im kolorektalen Karzinom und die haben letzten Endes zwei Gruppen gebildet. Einmal sehr typische Hotspot-Mutationen, das sind zwei Exons, die betroffen sind, 29. Dann gibt es aber eine Reihe von anderen, in Anführungszeichen, Mutationen in P3-Kinase und P3-Kinase-assoziierten Signalwegen in den Tumoren, von denen man nie wusste, ob das überhaupt was bedeutet für einen Tumor. Und die haben sie in diese Gruppe B allokiert.
Okay, und warum, was ist die Hypothese, warum soll Aspirin bei diesen Patienten eine Rolle spielen?
Die Idee ist einmal, dass es so einen Loop gibt, dass P3-Kinase auf der einen Seite COX-2 hochreguliert und COX-2 dann tumorpromovierend wirkt und umgekehrt hohes COX-2 wieder zur Aktivierung im P3-Kinase-Signalweg führt. Ganz aufgeklärt ist der molekulare Mechanismus noch nicht, aber es ist tatsächlich ein Downstream-Target. Deswegen hat man auch versucht, in der metastasierten Situation P3-Kinase zu hemmen, was aber dann nicht funktioniert hat als Target in diesem eher fortgeschrittenen Setting.
Und es gab wahrscheinlich schon retrospektive Beobachtungsstudien, wo man in Registern da eine Assoziation mit Aspirineinnahme vorweg wahrscheinlich gesehen hat, die dann zu dieser prospektiven Studie führte?
Tatsächlich gibt es schon drei prospektive Studien zu Aspirin-Adjuvant. Die eine ist eine Studie, die aber ohne Subgruppendifferenzierung gelaufen ist. Die war negativ. Die SAC, die Schweizer Arbeitsgruppe, hat eine Studie gemacht bei den P3-Kinase-Mutierten in diesen Hotspots. Die haben ganz schlecht rekrutiert. Da waren wir Deutsche auch dabei. Da haben wir uns nicht mit rumbekleckert. Die musste vorzeitig abgebrochen werden. Hat aber tatsächlich auch einen Vorteil im krankheitsfreien Überleben gezeigt. Zugunsten der Aspirintherapie war die Power aber schlecht. Dann hat die CLAGB eine Studie gemacht, auch insgesamt bei allen Patienten mit Celecoxib, auch ein COX-2-Hemmer, hat in der Subgruppenanalyse dann bei den P3-Kinase-Mutierten auch einen Vorteil für die Therapie mit COX-2-Hemmern gefunden. Also es gab Hinweise, aber es gab eben noch keinen Beweis und der ist jetzt mit der Alaska-Studie angetreten worden.
Okay, was ist denn jetzt konkret rausgekommen bei den Skandinaviern da?
Also im Prinzip ist es spannend. Die haben, wenn man mal guckt, ganz kurz noch, wie viele haben eigentlich dann das, was ist eigentlich gemacht worden? 160 Milligramm Aspirin für 3 Jahre. Und spannend ist, dass mindestens 80% der Dosis haben doch 66% der Patienten genommen. In der Placebo-Gruppe war die Compliance bei 70%, also die Adhärenz war gut in dem Fall. Und was man sieht, ist, dass die Rezidive nach 3 Jahren, das war der primäre Endpunkt, in beiden Gruppen spannenderweise ungefähr halbiert wird. Also in der Gruppe A mit diesen Hotspot-Mutationen waren es 7,7% im Interventionsarm mit Aspirin und 14,1% im Kontrollarm. Die Placebo, es war eine randomisierte, doppelverblindete, placebo-kontrollierte Studie, Hazard Ratio 0,49. Und spannend ist in der Gruppe B, wo man eigentlich sich weniger erwartet hat, war die Hazard Ratio 0,42. Mit 7,7% in der Gruppe der Therapie und mit 16,8% in der Interventionsgruppe.
Aber es sind ja gigantische Hazard-Ratios, ne? Wenn man das mit anderen Krebsinterventionen vergleicht, ich meine, unglaublich, oder?
Ja, das ist, das ist absolut hochsignifikant. Und dann, wenn man das 3 Jahre krankheitsfrei überleben nimmt, sind es halt dann 88,5 versus 81,4% in der einen und 89,1 und 78,7% in der anderen Gruppe. Also das ist ein deutlicher Unterschied.
Also finde ich wirklich faszinierend. So jetzt, wenn ich jetzt mit meinen Patienten spreche, Aspirin, die bluten doch. Wie war das denn mit den Risiken und Nebenwirkungen da drin?
Ja, das war spannend. Da gab es nämlich gar nicht so wahnsinnig viele, wenn man an die wirklich schweren Nebenwirkungen denkt. Das war in der Interventionsgruppe waren 6,5% und in der Kontrollgruppe waren es 3,9%. Es gab schwere Nebenwirkungen, ungefähr doppelt so viele. Wenn wir an Blutungen denken, es gab eine Subarachnoidalblutung, es gibt eine Anämie. Also es gab Blutungsnebenwirkungen, es gab Diarrhoe als Nebenwirkung, also vor allem gastrointestinale Nebenwirkungen, aber die Therapie beenden durch Nebenwirkungen. Es war bei 4,5% in der Kontrolle und bei 7,4% in der Interventionsgruppe. Also im Prinzip im Verhältnis zu der Effektstärke absolut tolerable Nebenwirkungen.
Ich habe es jetzt noch nicht im Detail angeguckt, aber gab es jetzt bei Subgruppen einen größeren Effekt? Was weiß ich, alt, jung, Stadium 2, 3, Männer, Frauen. Ist das immer gut Aspirin oder würdest du jetzt schon eine Patientenselektion vornehmen?
Also wenn man jetzt nach Must-Do und Can-Do nimmt, dann muss man sagen, bei Frauen ist es ein absolutes Must-Do. Da ist die Hazard Ratio am größten. Die profitieren am allermeisten von der Therapie. Ja. Bei Männern ist der Effekt nicht so stark ausgeprägt. Da ist der Vorteil deutlich geringer. Der ist noch da und ist nachweisbar, aber er ist deutlich geringer. Also es ist insbesondere eine Therapie, die bei Frauen, und wir wissen nicht warum, offensichtlich einen ganz dramatischen Vorteil bringt.
Okay, das ist gut. So, jetzt praktisch. Das sind irgendwelche somatischen Mutationen. Wie ist denn das Assistent in Weiterbildung irgendwie auf Station? Ich mache eine Kolonkarzinom, Erstdiagnose, schreibe meinen Arztbrief, du musst jetzt die Therapie machen. Und wie kommen die jetzt an die Testung der somatischen Mutationen?
Das ist ein bisschen die kritische Frage. Wir müssen das wahrscheinlich zunächst einmal in der Leitlinie verankern als Empfehlung. Es gibt keine Finanzierung der Testung. Man muss eine P3-Kinase-Mutationstestung machen und zwar nicht nur Hotspots, sondern das gesamte Ding durchsequenzieren. Und das kostet was. Im Augenblick gibt es dafür keine Erstattung. Das heißt, der müsste als erstes mit dir als seinem Chef sprechen, ob er das machen kann.
Da sage ich nein. Mach das irgendwie ambulant.
Und man muss natürlich auch mit der Pathologie sprechen. Man kann das natürlich exombasiert machen, aber dann kriegt man natürlich noch mehr Kosten. Und eigentlich braucht man für das hier nur, in Anführungszeichen, P3-Kinase durchsequenziert. Das heißt, man muss mit der Pathologie reden, wie die das darstellen können, was das kostet. Idealerweise dann wahrscheinlich über eine Überweisung, auch möglicherweise durch den niedergelassenen Kollegen, dass man dann die Testung initiieren kann und dass man zeitnah dann auch mit der Therapie anfangen kann. Weil das Schöne ist auch beim Rektumkarzinom, der Effekt ist da, unabhängig von der neoadjuvanten Therapie. Da sind einige rausgefallen, weil die Testung nicht mehr funktioniert hat, weil der Tumor nicht mehr gut analysierbar war in der Gruppe. Aber funktionieren tut das Konzept.
Okay, aber nochmal ganz klar, es gibt keine Empfehlung für Aspirin für alle. Die Effekte waren hier in dieser Studie, wurden die Patienten mit den entsprechenden Typ A oder B Mutationen untersucht hier nur, ne?
Im Gegenteil, genau. Aber wir haben, wie gesagt, aus den Vorstudien im Gesamtkollektiv keinen signifikanten Unterschied beim Effekt, aber mehr Nebenwirkungen.
Ja.
Für die Gruppe der P3-Kinase mutierten, somatische Mutation, da ist das Verhältnis Wirkung zu Nebenwirkung deutlich zugunsten der Wirkung und für die bringt es was.
Okay, jetzt haben wir ja diesen zusätzlichen Effekt von Aspirin bei den Patienten mit kolorektalen Karzinom, was beeindruckend ist. Wir haben eben draußen gesprochen, jetzt müssen wir in dem Kontext ja eigentlich noch eine zweite Studie erwähnen, die vor 2 Monaten auch im New England Journal erschienen ist, auch auf dem ASCO war. Und das ist einfach Lifestyle Sport. Musst du jetzt nochmal erzählen, wie eigentlich von dem Ausmaß des Benefits auch diese Studie ja mehr als beeindruckend ist, oder?
Ja, das ist, muss man sagen, wirklich beeindruckend, ist die Challenge-Studie. Die Challenge-Studie hat bei Patientinnen und Patienten mit kolorektalem Karzinom, Stadium 2 und 3 und auch Hochrisikopatienten dabei, die eine Chemotherapie bekommen haben, eine Sportintervention, das ist auch mit motivationaler Intervention und Begleitung und auch das über einen längeren Zeitraum im Vergleich zu einem Kontrollkollektiv, dem halt nur die Faltblätter mach was, beweg dich in die Hand gedrückt hat. Was sie zeigen können, ist, dass eine regelmäßige körperliche Aktivität, die haben natürlich auch Parameter gemessen, die haben geguckt, wie ist die Sauerstoffaufnahme, wie ist die Leistungsfähigkeit. 3-mal in der Woche 40 Minuten was machen und da reicht schon gehen, bringt einen signifikanten Vorteil und es setzt sich in 8% Überlebensvorteil für die Patientinnen und Patienten. Und das ist besser als Chemotherapie. Mehr als Chemotherapie und es ist ein additiver Effekt.
Also liebe Hörerinnen und Hörer des Gastrogeplauders, Thomas Säuferlein hat eben gesagt, 8% Überlebensvorteil. Wir reden nicht von irgendwelchen rezidivfreien Überleben oder anderen Sachen. Wir reden wirklich von einem Überlebensvorteil on top auf eine adäquate Standardtherapie. Ja. Und das ist einfach wirklich gigantisch. Und das heißt, wir müssen alle investieren, dass unsere Patienten auch wirklich diese Angebote bekommen und das umsetzen. Das ist hier und da vielleicht eine Herausforderung im Setting, aber diese Studien sind ein Muss, dass wir das unbedingt anbieten und auch ermöglichen, finde ich.
Ja, und wir sind gerade dabei, das über ein Amendment-Verfahren auch in die Aktualisierung der Leitlinie zu bringen, der kolorektalen Leitlinie, weil das ist einfach fantastisch, muss man ganz ehrlich sagen, weil es hat keine Nebenwirkungen. Es hat nur Wirkung. Und das ist ja der Traum von uns allen, dass wir was haben, was wirkt und eigentlich gar nicht viel ausmacht.
Jetzt muss ich aber nochmal fragen, als ich die Studie da gelesen hatte, ist ja immer das Übliche, die werden randomisiert und Bewegung und selbst ein paar Schritte helfen schon etwas. Dann kann man aber sagen, die Schritte schaffen, die sind ja auch gesünder und die das nicht schaffen, sind einfach kränker. Und ist das nicht der Effekt, den man da sieht am Ende?
Nee, die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben in der Randomisierung, dass das wirklich gleiche Gruppen sind und komplett vergleichbare Entitäten. Das sind halt, die einen haben halt nur den Zettel und wir wissen, wie diese Zettel wirken. Die liegen halt auf dem Sofa, auf dem Wohnzimmertisch und irgendwann verschwinden sie dann in die Schublade oder in den Mülleimer. Das gleiche wie mit den Trimrädern zu Hause, die stehen dann da. Die durchschnittliche Nutzungszeit eines Trimrads in der Wohnung ist 12 Minuten, bis es dann zum Kleiderständer wird. Da gibt es eine schöne Untersuchung dazu. Und deswegen, man braucht Motivation. Man braucht jemanden, der einen rausholt und sagt, so jetzt komm. Die haben auch Videocalls gemacht. Die haben also regelmäßig mit den Menschen interagiert, um tatsächlich die bei der Stange zu halten. Und dann funktioniert das Konzept. Also es geht nicht ganz alleine. Es geht auch nicht selbstmotiviert. Bei manchen mögen das schaffen, aber bei vielen wirkt dann einfach die Intervention und eine sporttherapeutische Begleitung sehr, sehr positiv.
Super. Also vielen Dank an Thomas Säuferlein für diesen ganz kurzfristige Aufnahme eines Gastrogeplauders, wo wirklich einfache Maßnahmen und Therapien, Lifestyle und Aspirin, wirklich zu substanziellen Verbesserungen des Outcomes von einer sehr häufigen Tumorentität führen können. Also vielen Dank dafür. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hinweisen, für die, die das jetzt hören und noch nicht mitbekommen haben sollten, dass Thomas Säuferlein in der Mitgliederversammlung unserer Fachgesellschaft gewählt wurde zum Präsidenten der Tagung 2028. Thomas, herzlichen Glückwunsch dafür. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir da auch das eine oder andere zu einem onkologischen Schwerpunkt sehen werden.
Wir werden uns alle Mühe geben und herzlichen Dank für die große Ehre.
Okay, also vielen Dank für das Zuhören und wir wünschen Ihnen weiter viel Erfolg in Ihren Tätigkeiten und herzliche Grüße hier aus Leipzig.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. www.gastro.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.